Schlüsselerlebnisse, der nicht ganz bierernste Podcast von Kirche und Kneipe.
Ein gemeinsamer Stammtisch von Evangelisch in Düsseldorf und der Brauerei zum Schlüssel. Mein Name ist Christiane Otte.
Mein Name ist Peter Krogul und wir grüßen euch aus dem Herzen der Düsseldorfer Altstadt. Sitzen wieder in kleiner Runde hier im Schlüssel, diesmal mit zwei tollen Frauen und sprechen über Weihnachten, über Dinge, die uns bewegen und wir sind auch auf den Spuren von persönlichen Schlüsselerlebnissen.
Ja, und das ist unsere zweite Episode. Ich stelle euch mal die Frau vor, die jetzt leider ganz weit weg von mir sitzen muss. Sie ist nicht nur Düsseldorferin, sondern keine geringere als die Queen of Metal. Eine der ersten Frauen, die sich ganz früh in der Welt der harten Klänge einen Namen gemacht haben. Sie feierte mit der Band Warlock ihre ersten Erfolge. Und vor 2 Jahren, und jetzt haltet euch mal alle fest, feierte sie ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum. Und nun von den Bühnen dieser Welt ist sie Corona-bedingt zurück in ihrer Heimatstadt Düsseldorf. Und ich kann euch sagen, ihre Präsenz ist nicht nur auf der Bühne riesig. Auch hier im Schlüssel sitzt sie gerade mit einer gigantischen Strahlkraft hier mit uns am Tisch. Wir freuen uns tierisch, dass du heute hier bist. Doro Pesch.
Oh, danke schön. Wow, das sind so schöne, liebe Worte. Ja, und ich freue mich tierisch, wieder hier zu sein in der Düsseldorfer Altstadt.
Toll, dass du dir Zeit genommen hast für uns. In ein paar Tagen ist ja schon Weihnachten. Da fühle ich mal mit der ersten Frage vor. Ist das voll dein Ding oder sagst du persönlich eher so, ach, ist gar nicht so wichtig?
Ich habe sonst immer eigentlich Weihnachten gespielt. Also wir haben immer Konzerte gegeben, egal wo auf der Welt. Und das war eigentlich immer wahnsinnig schön. Und das ist jetzt das allererste Mal, dass wir nicht spielen zu der Zeit. Und das habe ich seit 40 Jahren nicht mehr erlebt. Und ich versuche, das Beste draus zu machen.
Unser zweiter Gast heute Abend ist eine Frau, die auch an Weihnachten immer, ja, ich will nicht sagen auf der Bühne steht, aber doch arbeiten muss, vom Berufswegen. Und in den letzten Wochen und Monaten hat sie sich ganz besonders intensiv mit Weihnachten auseinandergesetzt. Sie ist Pfarrerin, Seelsorgerin, Sprecherin des evangelischen Trauernetzes in Düsseldorf. Sie liebt ausgedehnte Spaziergänge in der Natur und hört dabei gerne Podcasts. Sie ist ganz nah dran an den Menschen, vor allen Dingen dann, wenn die Welt stillzustehen scheint. Denn in Düsseldorf an der Matthäikirche leitet sie das Café Matthäi, ein Treffpunkt für Trauernde. Seit 2013 ist sie dort an Matthäi in einer Gemeinde, der Emmaus-Gemeinde, die ganz urban, lebendig und bewegt ist. In den Stadtteilen Mörsenbruch, Düsseltal, Flingern und Oberbilk. Wir begrüßen ganz besonders herzlich Elisabeth Schwab.
Vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein.
Weihnachten, Elisabeth. Ein Thema, mit dem du dich wahrscheinlich in diesen Tagen und Wochen ganz besonders oft beschäftigt hast, das ja, wie Doro gerade schon sagt, in diesem Jahr für alle irgendwie ganz anders wird. Wie habt ihr euch als Gemeinde jetzt auf dieses Weihnachtsfest vorbereitet?
Wir haben Hygienekonzepte erarbeitet, ja das ganze Jahr schon durch und haben Anmeldemodalitäten festgelegt, haben geguckt, wie viele Leute in die Kirche passen, Abstandsregeln und all diese Sachen. Und haben auch gleichzeitig überlegt, wie man gucken kann, dass man trotzdem, auch wenn wir nur eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, wie man mehr Leute erreichen kann. Also digitale Angebote haben wir uns überlegt, Online-Angebote. Es gibt von meiner Kollegin und meinem Kollegen einen wunderbaren Film, der um 16 Uhr auf YouTube zu sehen ist für Familien an Heiligabend. Also wir haben viel gemacht und getan und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es werden wird.
Das klingt spannend. Vielen Dank, Elisabeth. Wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen.
Genau, und jetzt aufgepasst, jetzt kommt schon die erste Bestellung am Abend.
Die kurzen.
Und ich starte mit dir, Doro. Die Spielregeln sind folgende. Ich stelle dir 5 kurze Fragen und du antwortest ganz kurz, ohne lange nachzudenken darauf. Frage Nummer 1. Gibt es einen versteckten Schatz in deinem Plattenschrank, mit dem kein Mensch rechnen würde?
Ja, also ich bin eigentlich auch Klassik-Fan und ein Schatz, das ist Caruso. Ich bin ein totaler Caruso-Fan.
Du hast auch einen Song gemacht.
Ja, vor 2 Jahren auf der Platte. Ich wollte unbedingt diesen Song, der ist von Lucio Dalla und der Titel ist Caruso und der geht über den Sänger Caruso und ich bin eigentlich tief im Herzen auch ein großer Klassik-Fan, ja.
Womit kann man dich richtig auf die Palme bringen?
Da gibt's gar nicht viel. Wenn Leute unfreundlich sind oder wenn Leute vielleicht stur sind. Ich mag's gern, wenn das alles irgendwie eher freundlich und herzensgut, so liebevoll ist und dann, wenn es dann irgendwie so zu kalt ist oder so, das mag ich nicht so gern. Da fühle ich mich dann auch unwohl.
Und wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, welches Jahr wäre dein Ziel?
Ich war ja schon ein paar Mal in der Vergangenheit, ich habe ein paar Rückführungen gemacht, was super spannend war. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es sowas gibt. Zum Beispiel einmal, ich war ein Mann in Dubrovnik, es war 1648, mein Name war Torben und ich war auch ein ganz schlimmer Finger. Und ich habe es aber geliebt. Ich habe es auch geliebt, Mann zu sein. Und ich habe dieses ganze Leben, habe ich sogar zweimal erfahren dürfen. Und das habe ich so genossen. Also diese Person.
Mann zu sein.
Mann zu sein. Und halt, das war so ein tolles Gefühl. Als Frau hat man immer das Gefühl, man muss sich um alle kümmern und so. Und als Mann ist man einfach von A nach B nach vorne gestochen. Das war ein tolles Gefühl. Und ich war ein Riesentyp. Man brauchte sich gar nicht irgendwie so lang zu unterhalten. Also man hat sofort alles gekriegt, was man wollte. Und das war eine tolle Erfahrung, ging aber leider schlecht aus. Also ja, weil ich habe es wohl übertrieben. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt klein und Frau bin und so und warum ich was jetzt gut machen muss. Also ich würde gerne nochmal 1648 leben und dieses Leben nochmal besser machen, ja.
Und nächste Frage, wofür ist es nie zu spät?
Für die Liebe, ja. Für Verzeihen und Lieben. Und
wenn Reisen wieder möglich ist, wohin geht's als erstes bei dir?
Ja, ich war 86, 87 das allererste Mal in New York. Und dann nach 2 Tagen habe ich sofort gedacht, ich bleibe da. Und New York ist immer noch meine Lieblingsstadt. Und ja, habe die grüne Karte seit 30 Jahren. Also New York ist immer noch die faszinierendste Stadt auf der Welt für mich.
Ja, und jetzt gebe ich ab an Peter. Jetzt kommen die kurzen für Elisabeth Schwab.
5 kurze Fragen an Elisabeth Schwab. Da knüpfe ich doch gleich mal an. Stell dir vor, Elisabeth, du hättest jetzt nicht das Weihnachtsprogramm vor der Tür, sondern 2 Wochen Urlaub. Und stell dir vor, du könntest reisen. Wo würdest du hinfahren und 2 Wochen Urlaub machen, wenn du könntest?
Also ich würde sofort in die Bretagne fahren. Ich bin da sehr stetig. Ich mache gerne das Gleiche. Wenn meine Kinder bestimmen dürften, dann würden wir ein bisschen weiter weg. Südafrika wäre tatsächlich ein Ziel meiner Tochter, wo sie gern hin würde.
Stell dir vor, du wärst nicht Pfarrerin, sondern Sängerin. In welcher Musikrichtung wärst du unterwegs? Hardrock, Pop, Disco, Schlager?
Ja, Singer-Songwriter.
Singer-Songwriter. Die leisen Töne?
Die leiseren Töne, glaube ich, ja.
Was für ein Typ bist du? Morgenmensch oder Nachteule?
Morgenmensch, eindeutig. Nicht früh morgen, aber morgen.
Das heißt, du kannst auch besser morgens arbeiten?
Ja, unbedingt.
Predigt schreiben, ja. Als nicht nachts um 4 oder so?
Nein.
Was würdest du tun, wenn du noch einmal Kind sein könntest?
An einem Tag? Ich würde einfach spielen. Ich würde mit Figuren, Sand, allem Möglichen einfach nur spielen. Und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, am Rheinsand einfach vor sich hin puzzeln, Steine sammeln und einfach selbst vergessen. Das finde ich richtig schön.
Letzte Frage. Welches Weihnachtslied würdest du aus den Hitlisten und vielleicht auch aus deinem Gottesdienstprogramm am liebsten streichen, weil du es nicht mehr hören kannst oder nicht magst? Gibt es deins?
Da gibt es tatsächlich keins. Wirklich keins. Also ich weiß, Stille Nacht ist nicht sehr beliebt in evangelischen Kreisen, aber mir tut das nicht so richtig weh. Ich glaube, der holde Knabe im lockigen Haar ist erläuterungsbedürftig, aber auch das hat ja seine Geschichte und ich finde auch zum Teil seinen Ort.
Ein Lied, an dem ich mich so ein bisschen satt gehört habe mittlerweile, ist das Last Christmas, ne, das ja jeder kennt. Last Christmas, letztes Weihnachten, Doro, letztes Weihnachten, wo warst du da vor einem Jahr an Weihnachten, weißt du es noch?
Heiligabend war ich dann zu Hause bei meiner Mom, habe dann nur gepennt und am nächsten Tag ging es wieder weiter auf Tour, in den Tourbus. Und meistens bin ich so groggy, dass egal ob Weihnachten ist oder Silvester, dann kann der Körper nicht mehr. Also ja, ich glaube, meine Mom hat bestimmt noch was zu essen gemacht und dann habe ich mich sofort ins Bett gelegt. Ja.
Und dann wart ihr also noch auf Tour und dann kam irgendwann Corona auch bei euch rein.
Ja, die letzte Wintertour, die lief auch noch super und wir hatten dann so ein Kreuzfahrtschiff noch gemacht im Februar. Und da wurden aber schon ganz viele Leute krank, aber keiner wusste, was es war. Auch so junge Leute, also wir haben unsere Roadcrew, die sind also ziemlich jung. Und ja, und dann hatten wir unser letztes Konzert im März, am 7. März, sogar in Düsseldorf, von einer ganz tollen Band, das ist Saxon, mit denen bin ich aufgewachsen, immer eine ganz große Heavy-Metal-Band. Und die haben ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert hier in Düsseldorf, in meiner Heimat. Und dann haben wir so ein tolles Festival gemacht. Und eine Woche später sollte unsere Tour anfangen und ein paar Tage später kamen schon die Restrictions, nur noch 1000 Leute, dann nur noch 500 Leute und dann eine Woche später mussten wir alles canceln. Haben das jetzt 3-mal verschoben, also die Leute, die Tickets haben, das stapelt sich schon zu Hause und wir hoffen, dass nächstes Jahr weitergeht. Wir haben es jetzt auch auf April, Mai verschoben, aber das wird wahrscheinlich auch nichts werden.
Ja, wir drücken die Daumen, dass es bald wieder losgehen möge. Wann ist im Moment ja noch nicht so abzusehen. Aber dann warst du seit März sozusagen hier auch in Deutschland oder warst du noch?
Ja, ich war noch ein bisschen woanders, aber ich war nicht mehr in meiner Wohnung in Amerika, weil in Amerika ist es auch so, also viele Leute haben nach wie vor keine Krankenversicherung. Also da möchte man auf keinen Fall krank werden. Und ich habe auch gedacht, das ist mir zu gefährlich, weil ich war mal ganz doll krank, wie ich 15 war. Das war, bevor ich meine erste Band hatte. Ich hatte mal ganz schlimme Lungentuberkulose. Weiß auch nicht, woher ich das hatte und habe so ein Jahr wirklich um mein Leben gekämpft. Und da habe ich dann auch angefangen zu beten und ich habe gesagt, lieber Gott, ich will da raus und wenn ich jemals lebend rauskomme, dann mache ich was mit meinem Leben und mache die Leute glücklich. Und dann bin ich rausgekommen und 2 Wochen später hatte ich meine erste Band gehabt. Also es war, als ob es so Schicksal war. Und aber seitdem ich diese Erfahrung habe, weiß ich, wie schlimm es sein kann. Und ich glaube, Leute, die vielleicht noch nie sowas erlebt haben, die können da vielleicht irgendwie so lockerer mit umgehen, aber ich nicht. Also ich bin da ganz, ganz vorsichtig, hochsensibel. Und ich habe noch eine Mama, die ist 87 und da kümmere ich mich auch drum. Und deswegen, also ich bin hyper vorsichtig, aber besser so, ne, als wie wenn was passiert.
Ja. Da hast du uns ja jetzt gerade schon von einem Schlüsselerlebnis deines Lebens erzählt, da mit der Krankheitszeit. Diese Zeit jetzt ist bestimmt auch eine ganz besondere Zeit seit März hier in Deutschland. Wie geht's dir damit? Normalerweise immer auf Tour, jetzt hier, bist du da schon wie so ein Tiger im Käfig?
Also ich habe sofort wieder eine neue Platte angefangen zu machen, neue Songs zu schreiben, mich um meine Band gekümmert, habe viel Charity-Sachen gemacht, weil es gibt ja viele Leute, die können sich auch nicht selber irgendwie so helfen und dann haben wir also ganz viel Charity-Sachen gemacht. Und ja, und dann habe ich die ganz neue Platte angefangen, neue Songs zu schreiben und dann ging das aber nicht mehr, dass meine Band ins Studio kommen konnte. Also wir nehmen entweder in Amerika auf oder in Deutschland oder egal wo, aber wir durften nicht mehr alle zusammen. Die hatten auch meistens schon vor uns einen Lockdown, also zum Beispiel die Italiener. Aus Amerika ging es auch nicht mehr. Und ja, und dann habe ich gedacht, ich gehe mal meine Archive durch und habe dann, ja, in den letzten 40 Jahren habe ich die ganzen schönen Perlen nochmal gesehen und angehört. Und dann habe ich eine Best-of-Platte gemacht, die heißt Magic Diamonds. Und ich habe mit 15 Songs angefangen. Ich dachte, ich nehme einfach meine 15 Lieblingssongs und andere Versionen, habe nochmal neue Sachen aufgenommen, habe Live-Versionen gemixt, die wir letztes Jahr aufgenommen haben. Ja, und dann waren es dann nicht 15, dann waren es irgendwann 25, dann 35, 45 und dann schlussendlich 56 Songs. Und die ist gerade rausgekommen vor 3 Wochen, 3, 4 Wochen. Und ja, und die ist auch in die Charts gekommen, Nummer 8. Und als Best-of, also es sind 3 CDs. Also ich dachte mir, da habe ich sogar so zu so spaßeshalber gesagt, wenn nochmal ein Lockdown kommt, man hat dann auf jeden Fall die Vollbedienung. Ja, da sind so 4 Stunden Musik drauf und alles so von wunderschönen, gefühlvollen Balladen, Akustiknummern, live. Ja, die Lieblingssongs, also es gibt da so einige Songs, die die Fans auch so gern mögen. Also All We Are ist eine Hymne und Für Immer, das war mein allererster deutscher Song.
Den habe ich sogar mit 14 rauf und runter gehört. Oh, ja. Ja, wirklich, den könnte ich sogar mitzählen.
Ja, der ist immer noch, der ist, in jedem Konzert ist immer noch der Hit. Egal, wo wir spielen, ob es jetzt Russland ist oder Südamerika oder das, also der Song, der ist irgendwie...
Und bevor wir jetzt noch weiter bei deine Musik sprechen, das werden wir auf jeden Fall noch tun, möchte ich noch mal so ein bisschen in die Zeit zurückdrehen, noch mal so an die Anfänge zurück. Du bist ja zum Anfang deiner Karriere eine der sehr wenigen Frauen gewesen an diesem Boys Table des Heavy Metal. Also es gab ja im Rock schon ganz viele berühmte Frauen, schon seit den 70ern, aber in der Zeit, in dem Musikgenre war das ja wirklich noch rar. Und da würde es mich interessieren, war das irgendwie schwer für dich, dich da zu behaupten oder überhaupt erstmal ernst genommen zu werden?
Ich habe nie empfunden, dass es schwerer ist, das als Frau zu machen. Also es war halt sehr, sehr schwer, sich als Band international irgendwie zu beweisen. Weil wenn man aus Deutschland kam, hatte man wirklich einen Nachteil. Also die englischen Bands oder die amerikanischen Bands, die waren wirklich im Vorteil. Und ja, und dann musste man irgendwie doppelt und dreifach reinhauen, dass man gute Leistung...
Ja, das meine ich. Ich glaube, dass Frauen wirklich nochmal, egal wie sympathisch, wie fleißig, wie begabt sie sind, nochmal eine Schippe drauflegen müssen. Und ich frage auch nicht von ungefähr. Ich habe mal so gegoogelt, so Doro Pesch. Wenn man das eingibt, dann gibt es ja von Google diese Autovervollständigung, dass man danach so die Begriffe sieht. Und dann habe ich mal so dieses Ranking angeguckt. Und stell dir mal diese ersten Begriffe vor, die angezeigt werden. Also auf Platz 1 ist tatsächlich Für Immer. nachvollziehbar. Aber dann kommt's, und das hat mich wirklich überrascht, auf Platz 2 und 3 und 4 stehen Kinder, Alter, ungeschminkt. Und dann denke ich so, das klingt wirklich so nach Klatschzeitung. Und wenn man jetzt so die männlichen Kollegen, die habe ich dann spaßeshalber mal mitgegoogelt, so was da angezeigt wird, dann sind das so Buzzwords wie Vermögen, Gitarre, Tattoos, Chords. Also da habe ich wirklich gedacht, so Frauen müssen da nochmal echt nachlegen, damit sie eben vielleicht nicht auf eine bestimmte Rolle festgelegt werden. Und du warst ja schon, so stelle ich mir das vor, Vorbild für viele junge Musikerinnen damals.
Ja, also ich muss sagen, als Frau, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Außerdem war ich das auch so gewohnt. Ich bin im LKW aufgewachsen. Als ganz kleines Mädchen habe ich mitgemacht. Wir haben im Ruhrgebiet immer meistens Sachen abgeholt, abgeladen. Also ich habe es geliebt und da war eigentlich auch so eine Männerwelt. Deswegen, ich habe mich da gut zurechtgefunden und mit der Musik. Ich habe das selber nie so empfunden. Manchmal war es vielleicht lustig für die Presse, irgendwie darüber zu schreiben oder so. Oder es war immer so ein Thema, so Frauen im Heavy Metal und wie geht das? Und aber für mich selber, ich bin einfach Mensch, ich liebe Musik, ich liebe es, die Leute wirklich glücklich zu machen, gut Power zu geben. Und vom ersten Tag an habe ich auch das Gefühl gehabt, wir hatten eine ganz tiefe Verbindung, die Fans, das Publikum. Da stellte sich nie die Frage, ist es jetzt Mann, Frau oder wo kommt ihr her? Also für mich selber war es nie so. Ich muss sagen, ich kann jetzt nicht sagen, dass es zehnmal schwerer für mich war als Frau, aber halt als deutsche Band, das war ein Thema. Wir waren ja damals eine Band, also wir wollten ja international, ich wollte immer nach Amerika, es war mein absoluter Traum, aber bevor man nach Amerika gehen konnte oder bevor die erste Platte in Amerika rausgekommen ist, da musste man sich erstmal weltweit beweisen. Meistens war es in England. England, die saßen wirklich am Hebel. Es ist nicht mehr so, aber damals war es. Man musste erst in England die Presse, die Journalisten, die Plattenfirmen, die Agenturen so von sich überzeugen und das war sehr schwer. Und ja, und dann irgendwann haben wir es dann doch Jahre später geschafft und es gab ein Schlüsselerlebnis, das war das Monsters of Rock Festival 1986 in Castle Donington, England. Es gab auch zwei Monsters of Rock Festivals hier, aber in England, das war das, wo alle waren. Da waren auch die Scorpions, Ozzy Osbourne, Motorhead, Def Leppard, Bon Jovi und wir halt auch. Und wir wussten gar nicht, dass es so ein Riesenfestival war, weil damals gab es keine Handys, kein Computer. Es gab nur irgendwie so, ja, so noch nicht mal bunte irgendwie Magazine. Es war alles so meistens selbst geschrieben oder mit der Schreibmaschine, so Fanzines. Ja, und dann haben wir gehört, Monster of Rock, wir spielen da. Ja, und dann sind wir da angekommen und ich bin auf die Bühne gegangen. Es war irre hoch, ganz viele Treppen und auf einmal habe ich da so 100.000 Leute gesehen. Und wir waren uns gar nicht bewusst, dass das so ein dicker Deal ist.
Vor wie vielen Leuten hattest du zu dem Zeitpunkt maximal gespielt?
So 3.000, 4.000, 5.000 oder so. Und dann waren auf einmal da so 100.000 Leute da. Es waren mehr von Leuten. Und dann haben wir aber gut gemacht. Und dann kamen wir runter und alle haben gesagt, komm, die Band ist es wert, wir geben dir eine Chance. Und dann bin ich nach Amerika gekommen. Ja, deswegen, also so als Frau, ich kann da gar nichts Schlechtes drüber sagen.
Ja, da interessiert mich jetzt mal die andere Perspektive.
Ja, also nach Woman in Rock vielleicht, Woman in Church. Die Frage an Elisabeth Schwab. Seit 100 Jahren ist es ja noch nicht, dass man Frau als Pfarrerin hat. Wie hast du es erlebt in deinem Studium, Ausbildung? Ganz normal?
Ich muss ein bisschen ausholen. Ich würde jetzt mal sagen, heute sind wir in der evangelischen Kirche sehr weit gekommen. Also wir hatten auch schon eine Ratsvorsitzende in der evangelischen Kirche, noch keine Präses in der rheinischen Kirche. Aber meine Mutter war Pfarrerin und ich bin aufgewachsen mit einer berufstätigen Mutter, die aber erst berufstätig werden konnte, als das Kirchengesetz 1973 geändert wurde, dass man nämlich tatsächlich auch verheiratete Frauen arbeiten durften. Und das war zu Hause natürlich ein großes Thema. Also berufstätig sein mit Kindern und als Pfarrerin, ihren Mann zu stehen, also das hat meiner Mutter viel Kraft gekostet und sie hat es mit großer Leidenschaft gemacht. Also ich würde sagen, wir sind einen weiten Weg gekommen und ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, wir müssen eher aufpassen, dass es jetzt in Corona-Zeiten keinen Rückschritt in dieser Hinsicht gibt. Dass so die Rollenaufteilung, dass für die Kinderbetreuung zu Hause nicht mehr gesorgt ist und diese Sachen, dass das da nicht ein Rollback gibt. Ja, ich habe das Glück, dass ich auch berufstätig und sein kann und Kinder habe, also die sind jetzt schon groß, aber das ist im Pfarramt aber schon auch eine Herausforderung, weil man ja immer in den Zeiten, in denen die Kinder sozusagen zu Hause sind, auch arbeiten muss. Und wie viele Selbstständige auch, muss man das gut für sich regeln und als Paar auch für sich klarkriegen.
Auf deinem Weg hin zum Pfarrerinnensein, gab es da für dich so besondere Schlüsselerlebnisse? War deine Mama für dich da so ein Vorbild, dem du nacheifern wolltest oder gab es da andere Gründe?
Ja, eher erstmal nicht. Also denn das, ich habe das auch schon sehr stark als Kampf erlebt. Also meine Eltern waren beide Pfarrer. Also meine Mutter Pfarrerin, mein Vater Pfarrer und wir waren eine große Familie. Ich habe das als sehr anstrengend erlebt als Kind auch. Also da war auch Mühe dabei. Aber gleichzeitig war das auch toll. Also es war eben einfach das runde Leben und das pralle Leben zu Hause. Und hätte man mich mit 16, 18, 19 gefragt, hätte ich gesagt, Pfarrerin, never.
Was wärst du dann geworden, wenn du nicht Pfarrerin geworden wärst?
Ich wusste es nicht. Ich bin ein Jahr in die USA gegangen. Also ich war auch so sehr verrückt danach und habe ein Jahr ein soziales Jahr gemacht in einem Seniorenwohndorf. Ich habe in einem Jugendcamp gearbeitet. Und da habe ich auf einmal irgendwie neue Gemeindezusammenhänge erlebt und war wirklich angefixt und habe gedacht, so jetzt kannst du auch mal anfangen, Theologie zu studieren, weil da tatsächlich so mit meinen Gaben, mit den Ideen, die ich habe von dem, was ich im Leben will, da relativ viel vorkam. Also mir war dann im dritten und vierten Semester immer noch nicht klar, dass es ins Pfarramt gehen sollte, aber das hat sich dann ganz schön entwickelt und ja, jetzt heute bin ich sehr zufrieden und glücklich, dass ich hier sitze.
Hast es nicht bereut, Pfarrerin geworden zu sein?
Es war ein langer Weg, aber gut, also weil einfach Fahrstellen waren knapp und solche Sachen.
Ein langer Weg, der liegt auch hinter Doro bei ihrem Musikerdasein. Da wollen wir auch nochmal vielleicht an den Anfang gucken. Gab es da ganz am Anfang deines Lebens schon so musikalische Schlüsselerlebnisse, die dafür gesorgt haben, dass du gesagt hast, ich will in die Musik rein?
Ja, eigentlich schon seitdem ich ganz klein bin. Ich glaube, ich war ungefähr 3 Jahre alt und ich bin immer im LKW mit meinem Vater gerne mitgefahren und mein Vater war auch mein bester Freund. Also den vermisse ich auch, der lebt leider nicht mehr, aber wir waren echt ein gutes Team. Und mein Vater hatte einen sehr guten Freund, der hatte 2 Jungs, die hießen Detlef und Dietmar und die waren aber ein bisschen älter als ich und die sind auch immer mitgefahren im LKW, um sich was Taschengeld dabei zu verdienen. Und die waren also so im besten Alter, um die Bravo zu lesen. So, die waren, glaube ich, so 19 oder 12. Ja, und so habe ich dann schon so als ganz, ganz kleines Mädchen halt auch die Bravo natürlich immer mitgeguckt. Und die Langhaarigen, die ganzen Musiker, es waren damals, ich bin so in der Glamrock-Zeit aufgewachsen, es war so Sweet Slade, T-Rex, Alice Cooper, Susie Quadro, davor vielleicht Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones, sowas. Und ich war sofort ganz, ganz, ganz fanatisch. Und dann habe ich eine Single geschenkt bekommen, die hatte aber keine Hülle, deswegen wusste ich ganz lange nicht, wer es war. Aber später habe ich es dann rausgefunden, es war Little Richard und Lucille. Und da war ich, ja, ich denke mal so 3 Jahre alt und ich konnte gerade den Plattenspieler bedienen und der lief dann nonstop. Und dann habe ich halt Schule gemacht, wollte Grafikerin werden und habe eine Lehre gemacht als Schriftsetzer, als Typograf. Und dann bin ich in dieser Lehrzeit krank geworden. Und dann war ich halt ein Jahr im Krankenhaus und es war hier in Bilk und das hieß damals Fürst, später Typopartner und den Kollegen und den Chefs bin ich ewig dankbar, weil die haben auch geholfen, dass ich da wieder anfangen durfte. Ja, und so habe ich dann die Lehre zu Ende gemacht und ja, und nebenbei dann die Band. Aber ich habe die Lehre noch fertig gemacht und ja, und dann wusste ich, ich möchte gern ein Leben lang Musik machen, wenn es geht. Und dann, wie die allererste große Tournee kam, da war es klar. Ich setze alles auf eine Karte und ich mache das. Und ja, und dann, wie ich nach New York gekommen bin, es war eigentlich eine 3 Tage Promotion-Tour geplant. Ja, nach 2 Tagen war klar, ich bleibe da. Und dann habe ich angerufen, so meine Eltern, meine Kumpels, und gesagt, ja, ich bleibe jetzt da. Und die meinten, ja, du spinnst ja wohl. Ja, ich mache das aber. Und dann, ja, und so bin ich da geblieben und habe mich auch total in Amerika verliebt. Es war damals auch anders. Also es war wirklich damals, ich würde sagen, das schönste, geilste Land. Also besonders für Kreative. Da treffen sich alle Verrückten, ob sie jetzt Filmproduzenten sind oder Schauspieler oder Musiker oder die besten Tontechniker. Das war so ein Melting Pot New York. Ja, und ich liebe es immer noch, aber es ist nicht mehr so
ja. Doll. Elisabeth, was war denn deine Musik damals? Wozu bist du hier in der Altstadt richtig unterwegs gewesen?
Also in der Altstadt war ich tatsächlich also nicht groß in Clubs, muss ich gestehen. Ich war immer so eher in der Andreasstraße im Schaukelstühlchen oder Engelchen oder solche Sachen.
Also wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass ihr euch mal über den Weg lauft, wenn ihr da unterwegs wart?
Ratinger Straße war ich erst später so, als ich im Studium war eher. Das war oder tagsüber schon mal dann ne, von der Schule. Ich bin hier zur Schule gegangen und da waren wir in Freistunden, haben wir uns gerne da aufgehalten.
Du bist ja auch eine Düsseldorferin, ne? Ja. Wo ursprünglich her?
Aus Oberkassel.
Und du?
Oberrat. Also ich bin, deswegen heiße ich wohl auch Dorothee, da am Eisstadion, da bin ich wohl geboren worden in der Nähe und dann, ja, und dann nach Oberrat und wir haben ja, auf der Ronsdorfer Straße geprobt. Das waren so unsere heiligen Proberäume. Wir haben sogar das Toast auf unseren kleinen Strahlern getoastet. Wir hatten also so eine kleine Bühne im Proberaum. Wir hatten da viele Proberäume, die standen immer unter Wasser. Das war klar. Und ja, und dann sind wir auch mal schön in die Altstadt. Entweder vor der Probe oder nach der Probe. Und hier gab es ein paar ganz tolle Sachen, die es leider nicht mehr gibt. Das war das Litfass. Da haben sich die ganzen Rock- und Metal-Fans getroffen. Von da aus ging es dann ins Papidou oder in den Weißen Bären oder ins Engelchen. Ganz, ganz früher war ich sogar in Pauls Pub. Das war ganz früher, da war ich, glaube ich, so 11, 12. Also da war ich dann schon in der Altstadt. Hab natürlich auch schon Kette geraucht. So musste man das damals machen. Wir haben immer unseren Eltern gesagt, wir machen Schularbeiten da. Und dann irgendwann sind die da hingekommen und haben sich das angesehen. Und das war, ich glaube, ich saß gerade in der Zwiebel mit Zigarette und Bierchen. Und dann sah ich auf einmal meine Eltern. Und ja, die waren natürlich hocherfreut und so. Wir kamen allerdings nicht in den Ratinger Hof rein. Das war damals für Heavy-Metal-Musiker No-Go. Damals gab es auch noch so ein kleines Fensterchen. Dann haben die geguckt, haben uns Metaller gesehen und dann, ja, da war nichts. Mein allererster Gig, das war nicht mit Warlock, es war meine erste Band Snakebite. Das haben wir auf der Kiefernstraße gehabt im Rose and Crown. Und da waren dann so 30, 35 Metalheads da, also Fans, und dann so 120 Punks. Und dann gab es natürlich also Massenschlägerei. Irgendwann haben die auch keinen Bock mehr gehabt auf uns, haben unsere Instrumente weggenommen, alles kaputt gemacht. Ja, und dann, wie die fertig waren damit, dann man so, okay, jetzt spielt weiter. Und das war so mein allererster Gig. Und wow, wow. Und ich dachte, so ist das also, eine Show zu spielen. Und ich habe gedacht, das ist immer so. Aber war es nicht. Nur die eine, die war so richtig, die war auch lebensgefährlich, waren noch andere Sachen. Weil ein Punk, der hat die ganze Zeit so eine Pistole auf mich gezielt. War aber voll trunken und dann irgendwie noch ein paar Bierchen mehr und dann ist der auf unserer kleinen Bühne, ist der dann halb ins Koma gefallen und dann haben unsere Metal-Fans dann die Pistole genommen, mir heilig übergeben und meinte, die war sogar geladen. Und meinte, oh echt, okay. Und das war so mein erstes Konzerterlebnis und ja, es war Hardcore. Also, ja.
Wilde Zeiten, ja, damals hier in Düsseldorf.
Ja, wobei ich mich witzigerweise auch daran erinnere, dass die Altstadt früher, die war nicht, also die war natürlich ein gefährliches Pflaster dann zu bestimmten Zeiten, aber ich erinnere mich, dass wir als Kinder auch tatsächlich durch die Altstadt schon gelaufen sind, auch selbstständig, also und St. Martin habe ich eine ganz schöne Erinnerung, da war ich 10 Jahre alt, da bin ich mit meinem Bruder, nämlich Gripschen gegangen und er mit seiner Trompete, er war 13 und ich habe gesungen, also kleines, verzopftes Mädchen. Und wir sind in den Ratinger Hof geraten und die haben die Musik leiser gedreht. Ich habe gesungen mit meinem zarten Stimmchen. Wir haben nicht viel Geld gekriegt, aber es hat mich total beeindruckt, dass wir da einfach so reinmarschieren konnten. Als das Neonlicht an, dachten wir, oh, sind wir hier richtig? Aber das war herrlich. Also ich erinnere mich als Kind, so, sich so unverwundbar zu fühlen. Das war echt in der Altstadt tatsächlich.
Wenn ihr so an Düsseldorf heute denkt, habt ihr noch Lieblingsorte in Düsseldorf, wo ihr sagt, da gehe ich ganz besonders gerne hin. Vielleicht erst Doro, dann Elisabeth.
Ja, also schon die Altstadt nach wie vor finde ich super. Da nehme ich auch immer meine ganzen amerikanischen Musikerkollegen mit oder wir haben auch manchmal englische Road Crew oder egal, von überall her kommen die und dann ja, geht's in die Altstadt und sowas ist doch immer noch einmalig. Also ich sage denen auch immer, das ist die längste Theke der Welt. Auf jeden Fall früher war das ja so. Und ja, und das finde ich immer schön. Und auch zur Weihnachtszeit war ja sonst immer alles so schön geschmückt und so. Altstadt ist immer noch, ja, ja, ist mein Lieblingsort.
Auch gemeinsam den Gang durch die Altstadt genossen hierhin. Das war schon für dich so, wow.
So wenig Leute haben wir zwar noch nie gesehen, aber es war zumindest auch alles so schön geschmückt, ja.
Ich will erst mal kurz die Elisabeth fragen nach einem Lieblingsort in Düsseldorf. Wobei, sie wird bestimmt sagen, die Matthäikirche.
Tatsächlich der Rhein, und zwar Rhein von allen Seiten. Also da bin ich wirklich ganz großer Fan hier vom Wasser. Ich finde, das ist eine große Stärke unserer Stadt. Und dann ist besonders schön auch ein Plätzchen, wo man Kaffee trinken kann, die Bastion direkt am Rhein, durch die Altstadt und dann da einen schönen Kaffee oder was weiß ich trinken.
Das ist ein kleiner Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie mal vielleicht von außerhalb nach Düsseldorf kommen.
Ja, und Weihnachten haben wir eben schon so ein bisschen angedeutet, auch St. Martin, das ist ja jetzt so der Zauber der Zeit, aber wir sind ja jetzt auch in so einem Jahr, wo Weihnachten für viele Familien schwer sein wird. Also ich meine, unser Titel ist ja A Heavy Christmas, aber auch im Sinne von schwermütig. Es ist nicht gerade die leichteste Zeit und Weihnachten verstärkt das alles nochmal. Was kannst du uns denn sagen, Elisabeth? Worauf können wir uns freuen und besinnen?
Ich glaube, dass wir wirklich zu so einer ursprünglichen Idee von Weihnachten tatsächlich gerade so etwas zurückfinden. So dieses fürchte dich nicht, was die Hirten, ja ganz einfache Leute auf den Feldern, da gehört haben, hab keine Angst. Der Heiland ist geboren. Keine Angst. Du kannst nicht tief fallen, sondern der ist an deiner Seite und der ist da. Und ich glaube, wenn wir das zulassen, dann kann das tatsächlich auch ein Gewinn werden. Ich glaube, diese Bescheidenheit, all dieser Lack, der überall drauf ist, der kann davon auch entfernt werden. Es ist eine Chance, also die ich tatsächlich sehe. Und ich wünsche mir auch, dass viele Leute sich das fürchte dich nicht gesagt sein lassen. Also wirklich auch auf andere zugehen. Also in vielerlei Hinsicht sich auch dünnhäutig zu zeigen und zu zeigen und dann aufeinander zuzugehen.
Kommst du aus einem religiös geprägten Elternhaus, dass Weihnachten bei euch irgendwie auch gefeiert wurde?
Eine ganz, ganz enge Beziehung und eine Liebe zu Gott gefunden. Das war, wie ich nach Amerika gegangen bin. Da ist das so gang und gäbe. Also zum Beispiel, wenn man so die Oscar-Verleihung oder Grammy-Verleihung, jeder Musiker oder Schauspieler bedankt sich sofort bei Jesus. Jesus und Gott, I thank God. Und ja, das ist so selbstverständlich. Und diese Selbstverständlichkeit hatte ich nicht so gehabt, wie ich aufgewachsen bin. Und da ist meine Liebe ganz, ganz stark geworden. Und ich bete eigentlich jeden Tag. Jeden Tag und habe auch schon ganz, ganz viele Wunder erlebt. Ganz früher, wo wir angefangen haben, da war diese Texte, die Heavy-Metal-Texte, waren eigentlich immer ganz blutrünstig und so. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich möchte den positiven Weg einschlagen. Weil ich glaube, man kann lange Zeit mit den dunklen Mächten flirten, aber man sollte es nicht zu weit treiben. Und ja, dann habe ich mich irgendwann total auf die gute Seite geschlagen und eifere auch dem nach, so dass man ja Gutes tun soll und für seinen Mitmenschen alles geben soll. Und also so, ich bin eigentlich ein Riesenfan von Gebeten, von Engeln.
Und Weihnachten feierst du, Doro, dann auch mit deiner Mutter wahrscheinlich ganz im kleinen Kreis?
Ja, so wie ich eben schon gesagt habe, meistens war ich so todmüde, dass da nicht mehr viel war. Einmal essen, dann sofort ins Bett und dann bis zum nächsten Tag. Dann habe ich manchmal sogar, ich glaube, 30 Stunden geschlafen, wo alle schon dachten, ich lebe gar nicht mehr. Also so, ja, dieses Jahr, ich werde mit meiner Mom was machen, alleine, damit da kein Risiko ist für sie. Und dann, ja, so ganz gemütlich. Und sie hat alles für mich getan, jetzt bin ich an der Reihe, habe ich das Gefühl. Ja, und dann, ja, machen wir es uns irgendwie nett. Aber
musst du zu Hause dann auch Musik machen?
Nein, wir machen meistens die Fanpost. Weil meistens war das so, dass ich dann bei meiner Mom war und dann meinte sie, möchtest du mal die Fanpost gucken? Und das hat sich dann angesammelt von Monaten und so. Und dann sind so Stapel voll Posten. Und dann, ja, dann haben wir den ersten Brief aufgemacht. Ja, und dann hinterher so um 12 Uhr nachts. Da hat man noch nicht mal die Hälfte geschafft. Und so haben wir eigentlich immer die Fanpost gemacht.
Das heißt, du versuchst wirklich jeden Brief zu lesen?
Ja, jeden Brief zu lesen und auch jeden Brief, wenn möglich, irgendwie ja, zu beantworten. Und ich muss sagen, viele Fans haben sehr, sehr einsame Lebenswege, so, also auch so im Rock und Metal, also viele Leute haben so keinen Partner oder keine Partnerin oder kommen aus ganz schwierigen Familienverhältnissen und dann gebe ich mir extra Mühe, also extra, extra Mühe und das mache ich gerne, dann mache ich lieber auch was für andere.
Ich habe mal, wenn ich in alte Interviews reingeguckt habe bei dir, fand ich es immer so toll, wie herzlich du von dem Verhältnis zu deinen Fans erzählt hast und auch, wie du dich kümmerst oder auch, was sie dir jetzt schenken, sage ich jetzt mal so, an Zeichen der Liebe. Würdest du sagen, dass du irgendwie auch ein bisschen Seelsorgerin für deine Fans bist auf eine Art und Weise?
Ja, also musikalisch auf jeden Fall. Ich kann halt so schöne Sachen so in Songtexte verpacken, die einem so ans Herz gehen, so dass man dann ganz tief berührt ist oder ganz viel Power kriegt oder Hoffnung oder manchmal gibt es auch so ganz traurige Songs, zum Beispiel einer heißt Tausendmal gelebt und der andere heißt Undying, den habe ich geschrieben, weil mein Vater gestorben ist und mein Gitarrist, das war in demselben Jahr und da habe ich einen ganz sensiblen Song geschrieben und den lieben die Fans, aber da ich den live spiele, geht meistens gar nicht, weil meistens weinen alle und dann muss ich sofort mitweinen und das rührt einen selber so. Und dann haben wir den jetzt schon lange nicht mehr gespielt, weil der geht einfach zu sehr ans Herz und den kann man auch nur in ein paar Momenten hören, aber es gibt einem doch so viel gute, positive Energie, dass man merkt, der andere Mensch fühlt genauso und es gibt Hoffnung und ja, man fühlt sich geborgen.
Ja. Und schreibst du gerade neue Songs? Also was ist geplant für die Zukunft? Also Magic Diamonds, das aktuelle Album und dann geht's weiter.
Ja, ich habe jetzt erstmal so, habe mich so ausgepowert, also das hat so 6 Monate gedauert, die Magic Diamonds zu machen, auch wenn man denkt, das ist eine Best-of, aber jeder Song musste entweder neu gemischt werden oder bearbeitet werden. Also das war dann jede Nacht, also meistens habe ich mich tagsüber um meine Mom gekümmert und dann nachts ins Studio. Das war auch manchmal 24 Stunden so. Jetzt habe ich eine neue Platte in der Mache und ich bin auch so ein Tierliebhaber. Ich liebe Tiere, habe selber leider keine Haustiere mehr. Und ja, und dann mache ich mich so ein bisschen nützlich. Da gibt es eine Frau, die kümmert sich um Ex-Galopp-Pferde, die ihr Leben gegeben haben, um ihrem Besitzer viel Geld zu machen, um zu rennen. Und dann gibt es so die Einjährigen, Zweijährigen, Dreijährigen und die meisten sind dann schon mit 5 Jahren zu alt und haben ganz ungewisse Schicksale. Und die Frau, die kümmert sich drum und wir haben uns so zusammengetan, ist die Anke Dahlhaus und es heißt Liberty's Home, wer da interessiert ist. Und die macht das so, diese Rennpferde, diese Galopper, die kriegen dann anderes Futter und die werden so ein bisschen anders gehandhabt und dann kann man die auch als normale Freizeitpferde weiter vermitteln. Aber das ist eine Aufgabe. Und dann war ich letztens da und ich liebe Pferde so, ach, dann bin ich zurückgefahren, die ist in Weeze. Und dann war ich auf der Autobahn, auf einmal habe ich so eine Melodie gehabt, war so eine Intuition. Und der Song, der heißt Heavenly Creatures und der wird über die Tiere gehen und auf die nächste Platte mit Sicherheit kommen. Also es ist jetzt der Arbeitstitel, aber wahrscheinlich wird der Heavenly Creatures bleiben und heißen und wird über die Tiere gehen. Und ja.
Tiere ist vielleicht ein gutes Stichwort, ne? Weil ich glaube auch Elisabeth Schwab hat ein positives Verhältnis zu Tieren. Auf jeden Fall hast du ein Tier, ne?
Ja, ich habe eigentlich immer Tiere haben dürfen und ich habe auch gerade einen Hund und der ist sehr wichtig in meinem Leben und der liebt das Leben im Homeoffice. Also Pfarrer sind ja immer im Homeoffice, aber die findet das tatsächlich richtig klasse, dass immer jemand da ist. Ja, und Tiere, ich finde das so schön, den Kontakt, der nonverbal läuft. Ich rede viel mit dem Hund, aber der gibt keine Widerworte, sondern das ist so ein tiefes Verständnis. Und wenn ich schlecht drauf bin oder wie auch immer, dann gehen wir zusammen an rein in den Wald oder sonst wohin. Und das finde ich ganz trostreich.
Du verstehst dich ja auch in besonderer Weise auch als Seelsorgerin. Hast du da deinen Hund auch schon mal als, ich in Anführungsstrichen, Therapiehund eingesetzt oder spielt der da eine Rolle manchmal?
Ja, ist tatsächlich. Also das kann man nicht bei jedem machen. Ich habe schon Trauerspaziergänge, da habe ich den Hund schon mal mitgenommen, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass der Hund nicht zu sehr ablenkt. Was schon mal so ist bei Senioren und Senioren, dann ist das tatsächlich für die, da geht das Herz auf und das ist so ein Trost, den dieser Hund dann gibt. Das habe ich auch bei meinem vorherigen Hund, der dann wirklich so auf Menschen zugeht und so zugewandt ist und Kontakt aufnimmt, das berührt mich. Also wo ich immer denke, dieser tiefe Blick, wir interpretieren das sicherlich, aber ich glaube, da ist ein ganz tiefes Verstehen zwischen Mensch und Tier. Und bei unserem Kater war das auch ähnlich. Also da waren wirklich ganz schöne Erlebnisse. Wir hatten auch so einen Hasen, der sehr zutraulich war. Ich habe alle möglichen Tiere gehabt.
So eine Großstadt, ein ganz schöner Bauernhof, den du da hattest.
Wir hatten mal 40 Meerschweinchen als Kinder. Das war etwas aus dem Ruder gelaufen, aber
Das spricht Oberkassel heute noch von.
Es ist mir gerade wieder erzählt worden und ich erinnere mich gerne daran. Also es war natürlich chaotisch für die Tiere, nicht ganz artgerecht, aber so wie das so mal ist.
Ja, du bist ja Pfarrerin im Innenstadtbereich, also deine Kirchengemeinde Emmaus, die zieht sich ja wie so ein Riesenbereich über die Stadtteile Mörsenbruch, Flingern bis Oberbilk hin. Da leben ja auch sehr viele Menschen ganz dicht auf einem Raum. Und erzähl uns doch mal, wie diese Gemeinde sich entwickelt hat. Die hat ja wirklich einiges hinter sich. Und Peter hat vorhin gesagt, eine bewegte Gemeinde. So war ja auch das Motto eines Projekts, wie diese Gemeinde jetzt nach Fusionen und Kirchenaufgabe oder Kirchenentwidmung neu zusammenwachsen kann.
Ja, also das ist jetzt ein Prozess. 2015 haben die ersten Gespräche begonnen, vielleicht auch 2014 schon, in Zukunft Kirche. Also es ging darum, dass Gemeinden fusionieren sollen, um zu überlegen, welche Standorte erhalten bleiben sollen. Es ist klar, dass nicht alle Kirchengebäude erhalten bleiben können. Und wir sind 3 Gemeinden, die fusioniert sind. Und das läuft auch gerade in den letzten 2 Monaten haben wir 2 Kirchen geschlossen, abgeben müssen. Das ist sehr schmerzlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir weiter dabei, die Gemeinde zusammenzuführen, so dass man auch noch, obwohl Oberbilk und Mörsenbruch so weit auseinander ist, dass man sich trotzdem als eine Gemeinde fühlt. Das ist eine Kunst und es ist ein Prozess, der lange läuft. Ich glaube, dass diese digitalen Angebote uns tatsächlich im Moment gerade bei helfen. Ich habe auch das Glück, dass wir so ein großes Fahrteam sind, dass wir sehr unterschiedlich sind und ganz unterschiedliche Aufgaben und Funktionen übernehmen. Meine Rolle ist auch so ein bisschen im Analogen zu bleiben und zu gucken, dass man das auch in der Gemeinde dann sieht, zum Beispiel mit den Emmaus-Sternen, dass die verteilt sind. Wir haben 2000 Bastelsets für Sterne verteilt, sodass auch sinnfällig wird, dass Kinder durch die Straßen gehen und sagen, guck mal, da ist noch jemand. Also, dass man auch irgendwie was von der Identität ein bisschen mitbekommt. Aber ich glaube eben auch, wir haben schon auch die Erfahrung gemacht, dass Leute sich wirklich auch auf den Weg machen. Wir nehmen nicht alle mit, das ist auch eine schmerzliche Erfahrung. Es gibt Leute, die sagen, ach, da komme ich überhaupt nicht, will überhaupt die Matthäikirche nicht betreten. Aber das ist nicht die Mehrzahl. Und ich habe viele erlebt, die sagen, wir machen uns auch auf den Weg und wir bemühen uns auch darum. Also wir haben auch die Kirche jetzt im März einmal komplett leergeräumt. Also leider kam uns dann auch Corona dazwischen und haben mit dem Kirchraum experimentiert, was man da alles machen kann. Die Bänke alle raus und dann mit Stühlen überlegt, wie kann man gut sitzen, wie ist es kommunikativ. Dann kam leider Corona, die Bänke kamen leider wieder rein. Aber ich glaube, das war eine schöne Veranstaltung und wir haben eine Idee dazu, wie es anders sein kann. Also wenn da verschiedene Leute zusammen wohnen, dann muss man eben die Wohnung auch neu einrichten.
Da habt ihr eine Menge zu bieten, hast du ja schon gesagt, ne? Spannende Projekte.
Ja, wir arbeiten daran, also beziehungsweise mein Kollege, meine Kollegin, die haben für Familien einen Gottesdienst gemacht und das wird, glaube ich, sehr gut, weil der Kollege auch ein wunderbarer Perfektionist ist an dem Punkt und der hat viel Erfahrung mit solchen Sachen und die haben ein Krippenspiel auf Abstand und interaktiv geplant und alles, was ich dazu höre, hört sich toll an. Also wer mag, auf unserer Website um 16 Uhr am Heiligabend wird das eröffnet und ich glaube, das ist bestimmt sehenswert.
Beim Stichwort, da dachte ich gerade nochmal, die Gemeinde zusammenhalten. Vielleicht können wir Doro Pesch da mal als Gemeindeberaterin nutzen, denn eine Gemeinde zusammenhalten, die Hardrock-Gemeinde, die Heavy-Metal-Gemeinde, die ist so aus meiner Wahrnehmung sowas von zusammen schon seit so vielen Jahren und Jahrzehnten wie kaum eine andere Szene. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so eine treue, sag ich jetzt mal, Musikgemeinde ist?
Wie ich angefangen habe, das war 1980, da war man eher so ein Outlaw und die ganz normalen Leute, die haben sich gewundert und man hat auch mal schräge Blicke gekriegt. Man sah halt so ein bisschen anders aus, lange Haare, besonders bei den Jungs, lange Haare und dann halt so Nietenjacke und wahrscheinlich haben viele Leute gedacht, das ist so gefährlich, was es aber gar nicht ist. Also es ist ganz das Gegenteil, es ist wirklich harte Schale, weicher Kern. Also habe ich bei allen Musikern gesehen, bei allen Fans und Hardrock, Heavy-Metal-Fans, die Verbindung ist natürlich die Musik, aber es ist auch so ein Lebensgefühl. Man fühlt sich meistens so ein bisschen außen vor, man gehört manchmal vielleicht nicht dazu und so hat man sich halt so eine eigene Gemeinde geschaffen. Und natürlich die Musik, das verbindet unglaublich. Also die Fans sind meine engeren Freunde, also wie meine normalen Freunde, einfach wegen der Musik. Man fühlt dasselbe und man hat da auch immer das Gefühl, wenn man den anderen Metal-Fan sieht, also früher war das eher zu erkennen, weil alle hatten so eine Jeans-Kutte an, ne, mit den ganzen Patches drauf, Lederjacke. Da wusste man sofort, der ist Metaller. Da war man sofort befreundet, eine sofort tiefe Verbindung. Heutzutage ist es so, ja, alle sehen anders aus. Also die Kuttenträger, die sind eher selten, die vermisse ich sogar ein bisschen. Aber man weiß sofort, man kann auf den anderen zählen, man ist gut aufgehoben, man kann sofort vertrauen. Ich habe auch in den ganzen 40 Jahren von Konzerten machen, Tourneen, Festivals, ich habe noch nie eine Schlägerei gesehen, außer bei meinem ersten Konzert. Das war das erste Konzert und das war auch das einzige, wo es wirklich abging. Aber sonst, es war nie gewalttätig, da war nie Randale, so wie man das manchmal so bei vielen Menschenansammlungen vielleicht häufiger sehen kann, also nie. Es war immer ganz liebevoll und das ist toll. Ich glaube, die haben irgendwie so ein Herz, so, das ist so ein Rock-Metal-Herz. Man versteht den anderen auch sofort. Manchmal touren wir irgendwo, sagen wir zum Beispiel China oder Thailand oder Japan. Man spricht definitiv nicht dieselbe Sprache, manchmal sprechen die auch nicht Englisch, aber man versteht sich trotzdem. Es ist ähnlich so, wie Elisabeth sagte, wenn man sein Haustier hat, man guckt einem in die Augen, der braucht gar nichts zu sagen, man weiß, man ist zu Hause. Und das ist so ein ganz tiefes Vertrauen, tiefe Verbindung, das ist was ganz Tolles.
Wenn das Jahr zu Ende geht, dann habt ihr so Rituale, wie ihr ins neue Jahr übergeht. Peter hat mir mal erzählt, also Peter hat lange Jahre in Dänemark gelebt und er hat mir von einem Ritual berichtet, da wird vom Sofa mit der Familie ins neue Jahr gesprungen. Das finde ich auch total klasse, diese Tradition. Habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr dann typischerweise immer macht an Silvester, ins neue Jahr zu kommen und das nächste Jahr, da hoffen wir ja, dass es wirklich besser wird.
Ja, also wir geben gerne an Silvester Konzerte. Das ist immer das Allergrößte und egal wo es ist, also weltweit. Und dann wird natürlich gerade um 12 Uhr wird dann meistens All We Are angestimmt. Das ist so unsere Hymne, die wir immer gerne spielen und die alle immer mehr oder weniger ja, so schräg mitgrölen. Besonders wenn vielleicht schon ein Bierchen intus ist. Aber das ist egal. Ich beglückwünsche immer alle gerne irgendwie so zu unserer Zeit und dann noch zu deren Zeit, damit man auch in Verbindung bleibt. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich jetzt da nicht so aus den Augen verliert. Und auch die Band, die hocken dann alle zu Hause rum. Und dann, wenn einer nichts zu tun hat, das ist das Allerschlimmste. Und mein Gitarrist, den ich schon in den 80ern hatte, der ist in L.A., wo man immer sagt, oh, so schön. Und er ist so einsam, keine Kohle mehr, der sitzt da. Und ich dachte mir, du machst aber nichts Dummes. Nee, nee, aber da mache ich mir schon echt arg Sorgen. Und es gibt auch viele, die keine Familie haben. Oder die Familie sind zerrüttet, das ist ja auch nicht immer das Schönste. Also viele Leute sind einsam, die ich kenne. Und dann versuche ich immer mein Bestes, gerade an den Tagen, auf jeden Fall Zeit zu haben und so und ein bisschen zu quatschen.
Also Stichwort Einsamkeit, das ist ja jetzt unter Corona nochmal viel schlimmer. Wir haben ja auch unsere Seelsorgenden in Düsseldorf. Und vielleicht können Peter oder Elisabeth nochmal ein bisschen was darüber erzählen, wie das in dieser Zeit jetzt bei euch angefragt wird.
Einsamkeit ist ein riesiges Thema. Also das erlebe ich tatsächlich so. Manche ziehen sich komplett zurück, die erreicht man auch gar nicht so. Also ich kriege verstärkt Anrufe. Und letztens erst einen Anruf, eine Frau, die ist vielleicht 50 maximal. Und die war richtig wütend auf die Senioren, die alle in den Altenheimen versorgt sind und sagte, die haben doch alle jemanden, die sind doch da und haben Pfleger. Und also die Wut und Ärger auch darüber, über die eigene Situation. Und da kann man dann nur anbieten, sollen wir mal zusammen eine Runde drehen, spazieren gehen oder telefonieren, geht ja auch. Aber
man weiß ja manchmal gar nicht, wo man sich hinwenden soll. So zum Beispiel meine Mom, die ist ja jetzt auch älter, die wüsste gar nicht, wen sie anrufen sollte, weil die anderen Freundinnen oder Freunde sind alle schon verstorben. Und das ist ganz schlimm, ist ganz schlimm.
Man ist wieder so komplett zurückgeworfen auf die Nachbarschaft, auf die Leute, die wirklich im nahen Umfeld dann sind. Ne? Und manchmal hat man Glück. Und manchmal hat man Pech.
Also das habe ich auch beobachtet in diesem Jahr, dass nachbarschaftlich ist es wieder wichtiger geworden auf der einen Seite. Und da, wo man eben jetzt nicht so nachbarschaftliche Bezüge hat, haben auch in diesem Jahr wieder die Menschen verstärkt zum Telefonhörer gegriffen. Es gibt ja die gute alte Telefonseelsorge, die ökumenische, die auch jetzt bei Weihnachten und Jahreswechsel sehr gefragt sein wird, die man Tag und Nacht anrufen kann. Und ansonsten gibt es im Kirchenkreis hier nochmal ein spezielles Seelsorgetelefon, das man auch anrufen kann und wo man dann zeitnah mit einem Seelsorger, einer Seelsorgerin auch vor Ort und in der Realität zusammengebracht wird. Also das nochmal als Möglichkeiten, wie man auch seelisch gut jetzt über diese besondere Zeit kommen kann.
Apropos Zeit, es wird Zeit, die letzte Runde einzuleiten und das ist unser Absacker.
Der Absacker.
Oh. Ich würde euch gerne noch eine letzte Frage stellen und zwar, wie geht's im nächsten Jahr weiter? Also einen kleinen Ausblick könnt ihr geben und was sind eure Wünsche oder Vorsätze für das neue Jahr?
Ich würde mich so freuen, wenn wir wieder live spielen könnten, wenn wir wieder auf Tour gehen könnten. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ja, mache ich an der neuen Platte weiter, mache schöne Songs, die hoffentlich auch den Leuten viel bedeuten. Weil jetzt habe ich auch gelernt, in so einer schwierigen Zeit, da muss man erst recht Gas geben. Also wirklich so tiefgängige Songs schreiben, nicht irgendwie so Larifari. Und das würde ich machen und den Leuten viel, viel Power geben und so. Und wenn wir Konzerte machen, dann so reinhauen, dass die Leute davon auch zehren können, so Wochen oder Monate, dass sie wirklich sagen, boah, ich habe was so Tolles gesehen. Und dass das so in den Erinnerungen so einen auch hochhält. Und ja, das wäre so mein Plan, ja. Und gesund bleiben, ne?
Vorsätze, ich würde gerne ohne Corona bald was wieder machen. Ich würde gerne wieder richtig Gottesdienst auch feiern können in großem Kreis mit Singen. Mir fehlt das Singen so. Da freue ich mich drauf, wenn das wieder möglich ist, wenn wir da wieder zusammenkommen können. Aber ich habe mir vorgenommen und arbeite da schon die ganze Zeit, dass ich einfach digital einfach ein bisschen fitter werde. Ich arbeite daran mit Konfis jetzt, also per Zoom und mit der Con-App irgendwie gut zusammenzukommen. Und ich bin da Anfängerin. Aber die Konfis sind wirklich sehr gute Lehrmeister und das macht schon auch Spaß. Also da nehme ich mir vor, einfach auch ein bisschen lockerer zu sein. Das wäre schön.
Und was das digitale Angebot gibt, da kann man jetzt nochmal ganz kurz den Tipp geben, alle Gottesdienste für Weihnachten und auch fürs neue Jahr, die online stattfinden oder auch als Videogottesdienst auf YouTube gespielt werden, die finden alle Menschen unter www.fdus.de, also evdus.de. Und ich würde sagen, dann wünschen wir euch beiden ganz friedliche, gesegnete Weihnachten, trotz dieser verrückten Zeit. Und egal ob springend, hüpfend, tanzend oder gröhlend, wünschen wir euch wirklich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schön, dass ihr heute hier wart. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war fast wie so alte Freunde auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Glühweintreffen.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich wünsche euch auch alles Gute. Und ja, bleibt gesund. Alles Liebe den Hörern draußen. Und ja, wir machen's gut. Und hoffentlich sehen wir uns alle gesund und munter wieder.